Hallo zusammen.
Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen. Hier ist Euromission, dein ESC-Podcast in der Winter, in der Weihnachtsausgabe.
Wir sind in unserem Adventskalender angelangt. 24 Folgen, wie ihr schon gewohnt seid, jedes Jahr für euch. Und die sind nicht so lang, versprochen. Wir geben uns alle Mühe.
Du bist aber ein Optimist. Wir haben ja noch keine einzige aufgenommen. Wer weiß, wohin uns das Ganze noch führt. Wir verstricken uns eigentlich immer. Aber eigentlich, also ursprünglich geplant, ne, das können wir ja sagen, sind 24 Folgen ungefähr 10 Minuten zur seichten Untermalung, Unterhaltung in der Adventszeit oder auch für Menschen, die Weihnachten einfach scheiße finden.
Da werden wir natürlich darauf verzichten, Großweihnachten mit einzubinden, aber so ein bisschen kommt trotzdem. Wir beschäftigen uns mit der Geschichte des ESCs. Das ist eine unserer Themen für den diesjährigen Adventskalender.
Ja, und zwar habe ich mich darum gekümmert, also keine Gewähr auf, dass das richtig ist, was ich erzähle. Ist aber sehr interessant, denn der ESC hat ja Geburtstag, der feiert ja im kommenden Jahr 70-jähriges Bestehen und deswegen geht es in den ersten 7 Folgen um den ESC und wie er sich entwickelt hat. Von mir vorbereitet für dich. Das heißt, der andere kann sich immer schön anlehnen und lauschen. Dann machen wir gemeinsam ein bisschen was in der Mitte, nämlich den Junior ESC.
Genau, dann machen wir Songchecks für euch und unsere Einschätzung der Songs, wie ihr es auch schon aus den Adventskalendern jetzt gewohnt seid für den Junior ESC.
Ja, und dann bin ich fertig, lehne mich zurück, denn dann kommt Österreich beim Eurovision Song Contest.
Genau, Österreichs Geschichte beim Eurovision Song Contest, da habe ich ein bisschen recherchiert. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen.
Genau, und wer unseren Podcast schon seit mehreren, vielleicht 4 Jahren hört, uns gibt es ja schon etwas länger, der weiß, zum Schluss gibt es dann immer noch eine Weihnachtsfolge. Es gibt von uns höchstpersönlich übersetzte ESC-Songs als Gedichte.
Sehr weihnachtlich, in der Regel.
Ja, und wir machen natürlich auch immer einen Blick in die Glaskugel. Was wird wohl nächstes Jahr in Wien passieren oder was wünschen wir uns zumindest für die neue ESC-Saison?
Da müssen wir eigentlich nur mal reinhören, Bernhard, das, was wir letztes Jahr gezählt haben, ob da irgendwas von passiert ist.
Ja, oder wir lassen es auch einfach.
Da machen wir mal eine Reaktion drauf.
Ja, wäre vielleicht gut. Aber für alle Leute, die es wirklich nicht so weihnachtlich mögen, wir erzählen viel über den ESC. Aber eine Sache ist sehr weihnachtlich in unserem Podcast, aber auch was Schönes, auch vielleicht auch für Menschen, die nicht so viel mit Merry Christmas zu tun haben. Wir verlosen nämlich ein ESC-Paket.
Genau, wir haben 12 bis 13 Inhalte für euren Adventskalender, unser ESC-Päckchen sozusagen für euch, das ihr vor Weihnachten, wenn alles mit der Post klappt, dann erhalten könnt, beziehungsweise einer von euch kann das Ganze gewinnen.
Genau, das machen wir auch schon in jedem Jahr und ihr seid jetzt dabei, wie wir unser Päckchen beginnen zu füllen. Jeden Tag eine Kleinigkeit oder auch eine Großigkeit, denn das, was wir heute reintun, wir fangen direkt damit an, das war schweineteuer, denn das ist ein Original aus Basel. Wir waren ja in diesem Jahr beim ESC in Basel und da habe ich für sehr, sehr viel Geld etwas gekauft, was mir überhaupt nicht steht, aber sicherlich einem anderen Menschen gut gefallen wird.
Bestimmt. Bernhard ist durch ganz Basel mit diesem Hut gelaufen, besseres Wissens.
Ja, es handelt sich um einen Fischerhut aus Kord mit dem, ja man muss sagen, mit dem ehemaligen Eurovision-Logo. Mhm. Ne? Es wird ja neuer Merch wahrscheinlich produziert.
Ist nicht mehr aktuell.
Das Basler 2025er Eurovision-Logo ist da drauf. Ich habe es mir voller Euphorie, voller Euphoria habe ich mir das gekauft. Und Johannes hat gesagt, ich sehe damit Potten hässlich aus.
Ich habe schon vorher gesagt. Deswegen, einem von euch steht ja garantiert besser als Bernhard. Also da bin ich ganz sicher.
Genau, dass die Optik etwas verknittert war, lag an meiner Fresse und nicht am Hut. Deswegen, den Hut, den packen wir heute als allererstes in das ESC-Paket. Mal eben kurz, ihr könnt das ESC-Paket nicht hier im Podcast gewinnen, sondern wir möchten natürlich auch, dass ihr auf unsere sozialen Kanäle geht. Das Gewinnspiel läuft auf Instagram und zwar bis zum 12. Dezember. Dort gerne uns folgen und liken und kommentieren. Guckt da einfach mal, da werdet ihr schon schlau draus.
Und uns natürlich auch abonnieren, das ist auch ganz wichtig.
Natürlich, aber das haben doch alle schon, Johannes.
Bestimmt.
Wir haben doch gerade noch über unsere Aufrufzahlen gesprochen. Göttlich. Ja gut, bevor wir uns hier in weitere Fake News verstricken, wollen wir anfangen mit unserem Hauptteil. Ich habe sehr, sehr viel vorbereitet.
Du bist sicher, dass da keine Fake News dabei sind?
Nein, habe ich ja gerade schon gesagt. Ich habe versucht, so gut es geht, zu recherchieren.
Ja.
Ja, aber wir wollen unseren Podcast ja auch nicht komplett ändern. Die Leute wissen ja, ein bisschen mitdenken hilft auch immer.
Dann bin ich mal gespannt, was du rausgesucht hast. Ich lehne mich zurück und höre mir das Ganze mal an.
Okay, also we are good to go.
We are good to go.
Dann geht's jetzt los. Und zwar haben wir die Geschichte des ESC für euch und die haben wir in Jahrzehnte aufgeteilt tatsächlich. Wir beginnen heute ganz am Anfang, als der Eurovision Song Contest geboren wurde. Und zwar in den 50er Jahren, denn er wird ja 70 Jahre schon mittlerweile, der Eurovision Song Contest. Also wir müssen weit zurück in der Geschichte.
Und das Ganze fing in Lugano an.
Ja genau, und zwar 1956, das heißt, das Jubiläum ist im nächsten Mai. Der erste ESC fand statt am 24.05.1956.
Schon lange her, ne?
Ja, wir befinden uns aber schon quasi in der Feierzeit, denn beschlossen, dass es einen Musikcontest, einen Musikwettbewerb gibt, wo verschiedene Länder friedlich antreten. So kann man, glaube ich, den Grundgedanken zusammenfassen. Der wurde schon beschlossen im Oktober 1955, also die Geburt des ESC, die Zeugung des ESC, sagen wir es mal so, die war schon und die Geburt ist dann im Mai.
Waren das 9 Monate dazwischen oder 10?
Ja, das wird wohl gehen. Und man muss sich das vorstellen, wenn man jetzt noch gar nichts über die Geschichte des ESC weiß. Es gibt ja auch Menschen, die erst seit ein paar Jahren gucken. Oder vielleicht, es gibt ja sogar tatsächlich auch Menschen, die gar nicht wissen, dass es den ESC schon so lange gibt. Der ESC, der war früher, ja sagen wir mal, ein bisschen anders.
Ja, und da wir auch sehr jung sind, haben wir das tatsächlich noch nicht erlebt. Ja. Man sieht es in unseren Gesichtern, wir sind blutjung noch, ne?
Ja, ich fasse mal zusammen. Wir hatten damals natürlich Schwarz-Weiß-Fernsehen, ein reines Jury-Voting, aber schon immer eine Fernsehübertragung. Man kann sie auch abrufen, bei YouTube gibt es alle Folgen des Eurovision Song Contest, außer die Nummer 1. Da gibt es nur noch den Gewinnersong, alles andere wurde verschlammt, unter anderem ja auch, wir haben in unseren Skandalfolgen im letzten Jahr darüber berichtet, unter anderem auch das Jury-Ergebnis. Man weiß ja nur noch, dass die Schweiz damals gewonnen hat, in der Schweiz.
Alles andere ist verloren gegangen und ist nicht bekannt.
Ja, deswegen wissen wir auch nicht genau, ob alles mit rechten Dingen zugeht. Luxemburg hatte keine Jury, da hat die Schweiz nämlich damals für Luxemburg einfach mit abgestimmt. Und alles andere ist Geschichte oder ein Gerücht.
Das stimmt.
Ja, in den 50ern ging es aber auf jeden Fall nochmal ganz anders zu als heutzutage. Also man hatte noch gar nicht dieses 12-Punkte-Voting-System. Und die Höchstzahl an Ländern, die teilnahmen, war in den 50er Jahren 11.
Ist nicht so viel, ne?
Süß, oder?
Und interessant, dass teilweise ja manche wie Liz Assia 56 direkt mit 2 Songs antraten.
Ja, genau. Das war tatsächlich möglich, aber nur im ersten Jahrgang.
Mhm.
Ja. Gründungsländer: Deutschland, Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien, Luxemburg und die Niederlande. Und in den 50ern dazu kamen dann Dänemark, Österreich, das Vereinigte Königreich, Schweden und ganz zum Schluss 1959 noch Monaco.
Interessant. Monaco könnte auch mal wieder mitmachen, ne?
Habe ich mir auch gedacht, als ich das recherchiert habe. Monaco war auch gar nicht so unerfolgreich, weil man muss auch sagen, in den 50ern, da hat jedes Land irgendwie mal eine gute Platzierung geschafft, also bis auf Österreich. Das war wirklich so. Österreich war irgendwie der Verlierer des Ganzen. Das hat da nicht so gut geklappt. Was man noch sagen muss, ist, es gab eine Live-Begleitung mit Orchester, das kennt man von heute auch nicht. Heute kommt ja alles vom Band, selbst die Background-Stimmen. Früher gab es ein Orchester, was jedes Lied begleitet hat. Also nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Wer noch nie reingeguckt hat, schaut euch das bei YouTube an. Es ist wirklich sehr, sehr interessant.
Ja, spannend. Ne? Gibt es in manchen Vorentscheiden auch immer noch, dass wir da ja Orchester haben. Sanremo zum Beispiel in Italien.
Ja, in Albanien auch teilweise. Es ist ein anderes Feeling und das merkt man auch, wenn man sich das Ganze anguckt. Es gleicht eher von damals einer Gala in den 50er, 60er Jahren. Und jetzt ist es halt eben eine pure Unterhaltungsshow.
Das stimmt. Es war auch noch eine ganz andere Musik. Einfach, die dort gemacht ist. Ein bisschen mehr classy, würde ich sagen, in vieler Hinsicht.
Ja, wir haben vorhin auch schon mal reingehört. Ja, kann man so sehen oder so sehen, kommt da immer drauf an. Johannes, ich habe jetzt eine Frage für dich mitgebracht. Mhm. Und zwar möchte ich gerne in jeder Folge wissen, was du einschätzt, welche Länder wohl in dem bestimmten Jahrzehnt am erfolgreichsten waren. Also die Frage kriegst du jetzt 7-mal hintereinander von mir gestellt. Wir fangen mit den 50er Jahren an. Was glaubst du, welche Länder waren am erfolgreichsten in den 50er Jahren?
Ich tippe auf Frankreich.
Da liegst du gar nicht so schlecht. Frankreich ist einmal Erster, einmal Zweiter und einmal Dritter geworden. Mhm. Es gab nur ein Land, was noch erfolgreicher war und das war tatsächlich die Niederlande mit 2 Siegen innerhalb von 4 Jahren in den 50er Jahren.
Keine schlechte Quote, ne?
Ja, nämlich 1957 und 1959, da hat die Niederlande gleich alles auf einmal abgeräumt. Die Schweiz war natürlich auch erfolgreich, das muss man aufgrund der verschollenen Voting-Ergebnisse vielleicht ein bisschen hinten anstellen, aber natürlich hat die Schweiz auch sehr gute Platzierungen erreicht. Und was ich dann noch immer gerne mitgeben möchte in unserem kleinen Überblick, das ist nochmal die Personen und die Songs aus dem jeweiligen Jahrzehnt. Damit man da, wenn man sich noch ein bisschen mehr damit beschäftigen möchte, jeden Tag auch so ein bisschen googeln und recherchieren kann und natürlich auch beim Streamingdienst des Vertrauens nochmal nachhören kann, was meiner Meinung nach wichtig war in dem jeweiligen Jahrzehnt. Aber ich glaube, da kommst du ja auch auf den prägnantesten Namen, haben wir auch schon erwähnt, von Personen aus den 50er Jahren.
Ja, Liz Assia und Refrain, ich denke, das ist der Song, den man mal gehört haben muss.
Ja, das ist der erste Gewinnersong des Eurovision Song Contest. Der sollte auf jeden Fall im Allgemeinen und Grundwissen über den ESC vorhanden sein, muss man mal gehört haben. Ansonsten würde ich sagen, Corrie Brocken, ebenfalls ein wichtiger Name, eine Sängerin aus den Niederlanden, die dann nach Liz Assia den Song Contest gewann, und alle Leute, die so auf Rückkehrer standen, die hätten sich in den 50er Jahren wohlgefühlt. Nicht nur Valentina Monetta hat es geschafft, dreimal hintereinander zum ESC zu fahren, nein, Liz Assia und Corrie Brocken haben es beide geschafft, 1956, 1957 und 1958 für ihr Land am Eurovision Song Contest teilzunehmen. Jeder hat einmal gewonnen und ich glaube, das weiß ich jetzt aber nicht ganz genau, jeder ist auch noch mal Zweite geworden.
Also haben es schön sich abgewechselt sozusagen.
Genau, also unheimlich erfolgreiche Künstlerinnen schon damals, denen der Song Contest scheinbar Spaß gemacht hat. Das haben sie einfach jedes Jahr gemacht.
Ist vielleicht wie so ein Hobby, was man dann jedes Jahr wieder aufs Neue macht, so wie wir es mit dem Podcast machen.
Ja, genau. Das ist doch irgendwie sehr schön. Und dann eben die Songs, damit die Folgen klein und kurz bleiben, haue ich die auch nochmal hinterher, damit wir im Zeitrahmen bleiben. Refrain hast du gerade schon gesagt. Dann würde ich aber auch jedem nochmal ans Herz legen, ich weiß nicht, ob der Name was sagt, Nel Blu, Di Pinto Di Blu. Das ist ein italienischer Song von Domenico Modugno aus dem Jahre 1958. Dritter geworden. Mhm. Jeder, der Pauschalurlaube liebt, also wie ich, und da ist es auch egal, ob Italien, Spanien oder wie ich jetzt jüngst in Griechenland, dieses Lied kennt man heutzutage unter Volare, oh, oder Finale, oh, oder was weiß ich. Damals noch relativ unerfolgreich. Ist das ja ein Evergreen geworden, nicht nur was den ESC betrifft, sondern was die gesamte Partymusik betrifft. Da hat Domenico Modugno 1958 einen Trend gesetzt.
Ist aber ja auch häufig beim ESC so, beziehungsweise ab und an kommt es tatsächlich vor, dass der ganz große Erfolg beim ESC ausbleibt, aber danach der Song durch die Decke geht. Ja. Und das war das erste Beispiel davon in den 50ern.
Genau, was das Snap von Rosalind der heutigen Zeit ist, war damals Volare von Domenico Modugno. Und dann habe ich noch einen Song, und das einfach aufgrund der aktuellen Ereignisse in den letzten Wochen. Die Kessler-Zwillinge sind in den letzten Wochen verstorben. Wir haben im Podcast darüber gesprochen. Und die sind 1959 beim ESC angetreten. Und zwar mit dem Song Heute Abend wollen wir tanzen gehen. Und dann würde ich sagen, den Song gebe ich dann noch mal als letztes euch an die Hand, einfach noch mal, um in Erinnerungen zu schwelgen, weil das Thema jetzt gerade aktuell in den Medien vertreten war. Ich habe es mir gerade auch noch mal angehört und es ist aber auch wirklich süß. Hallo Boy, heute Abend wollen wir tanzen gehen. Hallo Boy. Das war wirklich, wirklich, wirklich schön. Also das sind die Lieder, hört euch die gerne an. Wir verlinken die auch in unserer Instagram-Story. Die spiegeln für mich so ein bisschen das Jahrzehnt der 50er Jahre wieder.
Das ist schön gesagt.
Und generell, Johannes, wie findest du die 50er Jahre des ESC? Es war doch noch ganz anders, als wir es irgendwie kennen, ne?
Ja, doch. Also ich finde, es ist halt noch eine ganz andere Musik, wenn man sich das so anhört, wenn man sich das teilweise so anguckt. Es ist noch sehr weit weg von dem, was wir so heute haben. Und unter Eurovision Song Contest verstehen, es hieß ja auch anders. Es ist eine andere Zeit und gleichzeitig dadurch auch irgendwo eine gewisse andere Welt, wo man aber auch irgendwie Spaß hat, irgendwie da mal hineinzutauchen, was man so selber gar nicht miterlebt hat tatsächlich.
Ja, und das war ja die Musikwelt von früher. Da haben ja Menschen in unserem Alter, haben das gelebt und das angeguckt und die Schallplatten dann gekauft, so wie wir jetzt streamen, was das Zeug hält. Und es ist aber ein riesiger Unterschied, finde ich, zu den 4 Jahrzehnten, die wir ja mittlerweile miterlebt haben. Wir kennen den ESC ja schon aus den 90ern, 2000ern, 2010ern und aus der jetzigen Zeit. Er hat gar nichts damit zu tun.
Nee, überhaupt nicht.
Obwohl wir ja Liz Assia noch beim Eurovision Song Contest 2012 in Baku im Publikum gesehen haben. Dort wurde sie nochmal geehrt, das war ein paar Jahre vor ihrem Tod. Mhm. Und das ist, finde ich, das Schöne. Irgendwie sind es verschiedene Welten, über die wir jetzt auch in den nächsten Folgen sprechen, aber eigentlich gehört alles irgendwie zusammen.
Genau, und das zeigt ja auch irgendwo, dass irgendwo Entwicklung stattfinden kann, ohne gleichzeitig irgendwie alles über den Haufen zu werfen. Es gehört alles zusammen und es greift alles irgendwo ineinander und das ist eine schöne Sache.
Ja, und hätte es die Zeit damals nicht gegeben, dann hätten wir jetzt keinen Podcast. Oder vielleicht einen anderen über irgendwas Langweiliges halt, ne? Nee, ist schon alles gut, wie das gelaufen ist. Ein Hoch auf die 50er Jahre und in der nächsten Folge reden wir dann über die 60er Jahre. Auch das war sehr interessant, darüber zu recherchieren. Wenn man so ein paar Stichworte schon mal in den Raum wirft, ihr dürft euch freuen auf Udo Jürgens, auf Cliff Richard und auf den, glaube ich, einen der größten Voting-Skandale. Der hat schon damals in den 60er Jahren beim ESC stattgefunden und ich glaube, dadurch wäre der ESC auch fast kaputt gegangen und der ESC hat sich wie immer, wie er es auch jetzt tut, immer wieder aufgerappelt. Aber darüber sprechen wir dann morgen.
Da freue ich mich drauf.
Ja, und jetzt packen wir den Fischerhut hier ins Päckchen rein. So.
Ansonsten schaut mal auf unsere sozialen Kanäle. Guckt zum Beispiel mal bei TikTok vorbei.
Ja, gerne auch bei Instagram.
Oder bei YouTube. Und uns bleibt nicht mehr viel zu sagen, deshalb bis morgen und bis dahin.
Bis morgen, auf Wiederhören.